ARD Sounds.
Deutschland muss sicher sein. Deutschland muss sich so aufstellen, dass jeder, der uns angreift, weiß, wir finden Antworten.
Und eine Antwort auf den versuchten Drohnenanschlag auf den Leipziger Flughafen, die will Außenminister Wadephul heute noch geben, zusammen mit Bundesinnenminister Dobrindt.
Die EU-Verteidigungsminister beraten in Irland unter anderem über weitere Hilfe für die Ukraine.
Unsere Reporterin Rebecca Barth berichtet aus der ukrainischen Stadt Cherson, wo russische Soldaten die Bewohner mit Drohnen terrorisieren.
Der Schulstart nach den Sommerferien in der Ukraine ist heute nicht so wie sonst gefeiert worden, aus Angst vor russischen Luftangriffen.
Und wegen Drohungen aus Israel dürfen Kinder in Flüchtlingslagern im Gazastreifen keine Drachen mehr steigen lassen.
Hallo, ich bin Janine Artist aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 1. September um 16.30 Uhr. Außenminister Wadephul hat seine Auslandsreisen unterbrochen, um heute mit Bundesinnenminister Dobrindt vor die Presse zu treten. Dann werden wir offiziell erfahren, wer die fremden Mächte sind, von denen nach dem versuchten Drohnenanschlag auf den Leipziger Flughafen die Rede war. Janine, der Termin hat noch nicht stattgefunden, aber was ist da zu erwarten?
Ja, es ist wohl zu erwarten, dass die beiden Minister sagen werden, dass nach Erkenntnissen der Behörden Russland dahinter steckt. Das berichten jedenfalls viele Medien übereinstimmt und das haben sie aus Sicherheitskreisen erfahren, wie es so schön heißt, also von Insidern, die mit den Ermittlungen zu dem Vorfall vertraut sind.
Bevor er heute nach Deutschland abgereist ist, da hat Wadephul ja in Algerien schon etwas dazu gesagt, ohne Russland jetzt explizit zu nennen und ohne konkret zu werden. Aber was hat er denn genau gesagt?
Ja, er hat gesagt, Deutschland lässt sich nicht einschüchtern. Es soll eine Reaktion geben, aber keine Überreaktion, so hat er gesagt. Und er hat von einer konsequenten Antwort der Bundesregierung gesprochen.
Deutschland muss sicher sein. Deutschland muss sich so aufstellen, dass jeder, der uns angreift, weiß, wir finden Antworten.
Wie könnten denn diese Antworten aussehen?
Also es könnte zum Beispiel der russische Botschafter einbestellt werden oder russische Diplomaten ausgewiesen werden oder auch russische Einrichtungen in Deutschland könnten geschlossen werden, wie etwa das russische Haus in Berlin. Das ist ein Kulturinstitut, bei dem man gar nicht so genau weiß, was darin eigentlich so vor sich geht. Und auch möglich sind natürlich weitere Sanktionen gegen russische Firmen oder gegen die russische Schattenflotte. Das sind ja Schiffe, mit denen Russland Sanktionen umgeht und Öl exportiert.
Beim Treffen der EU-Verteidigungsminister, das gerade in Wicklow in Irland stattfindet, hat die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ja heute auch etwas zu dem Drohnenvorfall in Leipzig gesagt. Was ist da Ihre Einschätzung?
Ja, möglicherweise hat sie da Wadephul und Dobrindt schon etwas vorweggenommen. Sie hat gesagt, dass vieles darauf hindeutet, dass Russland etwas mit der Anfang August gefundenen Sprengstoffdrohne zu tun hat. Sie meinte außerdem, dass man auch in anderen Ländern sehen würde, dass Russland immer stärker provoziert. Und sie hat dann die Frage aufgeworfen, was man dagegen tun wird und wie man Russland davon abschrecken kann, noch weiterzugehen.
Die EU-Verteidigungsminister beraten ja in Irland unter anderem über die Unterstützung für die Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Ein Thema, das uns jetzt auch schon lange begleitet. Was wird da heute besprochen?
Ja, es geht wieder darum, dass die Ukraine zu wenig Material für die Flugabwehr hat. Da hat die Außenbeauftragte Kallas gesagt, dass was organisiert und zur Verfügung gestellt werden muss, auch aus den Beständen von Mitgliedstaaten. Griechenland und Spanien haben zum Beispiel noch Patriots, die wollen sie bisher aber nicht abgeben. Es werden aber auch Gespräche mit Ländern außerhalb der EU geführt und es geht auch um Geld. 90 Milliarden Euro, die von der EU als Kredit bereitgestellt wurden, reichen offenbar nicht aus. Da ist jetzt die Frage, wo mehr herkommen soll. Und Kallas hat übrigens in Wicklow auch darauf aufmerksam gemacht, dass Russland immer mehr Zivilisten zum Ziel von Angriffen macht und die Bevölkerung terrorisiert.
July and August have been the deadliest months for the civilians. In Ukraine. So Russia is really escalating to hurt the people of Ukraine as much as possible to break them. The Ukrainians of course are standing strong and we have to support them.
Also was Kallas sagt, in den vergangenen zwei Monaten hat es die meisten zivilen Opfer in diesem Krieg gegeben. Russland will dem ukrainischen Volk größtmöglichen Schmerz zufügen und es brechen. Die Ukrainer bleiben aber stark und wir müssen sie unterstützen, so Kallas.
In den letzten Monaten hat Russland ja besonders die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen und Drohnen angegriffen, gerade in der vergangenen Nacht erst wieder. Darüber haben wir auch heute Morgen schon berichtet. Da ist die Zahl der Opfer jetzt noch gestiegen. 12 Menschen wurden getötet und viele weitere sind verletzt worden.
In Kiew im Norden der Ukraine nehmen die Angriffe stark zu. Und in der Stadt Cherson, ganz im Süden, da sind die Menschen seit etwa 2 Jahren Dauerterror ausgesetzt, kann man sagen. Die Bevölkerung wird da mit Drohnen regelrecht gejagt. In der Stadt bildet der Fluss Dnipro die Frontlinie und russische Soldaten steuern die Drohnen vom südlichen Ufer aus. Unsere Korrespondentin in der Ukraine, Rebecca Barth, ist für eine Reportage gerade dahin gereist und sie hat dem Host vom Podcast Streitkräfte und Strategien, Stefan Niemann, in der heutigen Folge davon erzählt, wie es dort war. Sie schildert, dass da über allen Straßen Fischernetze gespannt sind, um Drohnen abzuhalten. Aber 100%igen Schutz bietet das auch nicht.
Es sind immer wieder Löcher in diesen Netzen, beispielsweise für Bushaltestelle, für Fußgängerüberwege. Man muss sich ja doch irgendwie bewegen in der Stadt. Oder die sind links und rechts an der Seite nicht 100% dicht. Und sehr gute Drohnenpiloten schaffen es, die Drohnen durch diese Löcher zu steuern. Und dann ist man in der unangenehmen Lage, dass man praktisch gefangen ist mit einer Drohne und seinem Wagen in diesem Tunnel. Und als Mensch kommt man da dann auch nicht mehr raus. Weil in der Regel ist es so, wenn man wenn eine Drohne einen ins Visier genommen hat, beziehungsweise dein Auto, dann schlägt der Drohnendetektor an. Und wenn sie nah genug ist, dann siehst du auf dem Bildschirm des Detektors das Bild, was auch die Drohnenkamera aufnimmt, also das gleiche Bild, was der Pilot sieht. Und so erkennst du eben, bist du jetzt gerade im Ziel oder fliegt die Drohne woanders vielleicht hin?
Was macht man denn dann? Also du siehst in Echtzeit im Auto, dass du gerade sozusagen im Fadenkreuz bist, buchstäblich, mit mehreren Leuten im Auto. Was macht man dann?
Dann macht man eine Vollbremsung, die Türen auf und dann rennen alle in verschiedene Richtungen. Das ist das, was wir immer gesagt bekommen, das, was man auch auf vielen, vielen Videos auch von Soldaten sieht. Die Idee dahinter ist, im besten Fall sucht sich die Drohne das teuerste Ziel, das ist der Wagen. Im schlimmsten Fall sucht sie sich ein menschliches Opfer und wenn man sagt, wir sind jetzt zu viert in einem Auto, dann ist es dann nur einer, der getroffen wird.
Eine sehr eindrückliche Schilderung. Man kann sich das ja fast nicht vorstellen, diese Situation in einem Auto zu sitzen, das von einer Drohne verfolgt wird. Das ist kein Computerspiel, sondern die Wirklichkeit in der Ukraine im Jahr 2026. Und das ganze Gespräch mit Rebecca Barth über die Situation in Cherson gibt es in der neuen Folge von Streitkräfte und Strategien. Und wie sehr der Krieg und die ständigen Angriffe in das tägliche Leben der Menschen eingreifen, das hat sich heute auch noch einmal sehr deutlich gezeigt, denn heute war Schulanfang nach den Sommerferien in der Ukraine.
Normalerweise ein schöner Tag für die Kinder und ihre Familien, der gefeiert wird. In diesem Jahr aber nicht, jedenfalls nicht öffentlich. Wegen der Gefahr von Luftangriffen haben die meisten Kommunen ihre Feiern abgesagt. In den vergangenen Tagen sind immer wieder Schulen bei russischen Angriffen getroffen und beschädigt worden. Darüber berichtet unser Korrespondent in Kiew, Florian Kellermann.
Natalia Revenko hat sich so auf den ersten Schultag gefreut. Die Lehrerin soll wieder eine erste Klasse übernehmen. Die Eltern waren bereits gekommen und hatten die Schulbücher abgeholt. Doch dann schlug eine russische Rakete ein in der Gesamtschule Nummer 20 in Kiew. Am vergangenen Donnerstag war das. Ich bin froh, dass die Wände, die Decken noch heil sind. Die Fenster werden wieder eingesetzt, alles wird aufgeräumt, wieder aufgebaut. Ich bin ehrlich froh, dass alle leben. Aber ich bin so traurig, dass wir am 1. September nicht mit den Kindern in dieses Klassenzimmer können. Das tut weh. Jetzt steht Natalia Revenko mit einem Besen in der Hand in dem zerstörten Klassenzimmer und kehrt die Scherben der Fensterscheiben auf, wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen. Die Rakete ist im Schulhof explodiert. Am stärksten zerstört sind die Turnhalle und die Mensa. Von innen sind nur nackte Wände übrig. Militärische Ziele im Umkreis der Schule gibt es nicht. Die Gesamtschule Nummer 20 ist eine von über 4000, die Russland in diesem Krieg beschädigt oder zerstört hat. Auch Eltern sind gekommen, so Mutter Anastasia, die ungläubig auf die Trümmer blickt. Erst vor ein paar Tagen habe sie geholfen, die Fenster zu putzen. Jetzt werde sie auch helfen, die Scherben aufzusammeln. Die Russen sind sehr grausam. Sie wollen uns töten oder psychisch zerstören, uns brechen. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Am Ende des Tunnels ist immer ein Licht. Anastasias Tochter Teresa ist mitgekommen. Die Familie hatte den Luftalarm ernst genommen und die Nacht im Schutzkeller verbracht. Ich dachte, dass unsere Schule besonders ist, dass so etwas bei uns nicht passiert. Zuerst habe ich mich ja gefreut, dass wir nicht in die Schule müssen. Aber als ich die Fotos gesehen habe, das, was mit unserer Mensa passiert ist, da ist mir ganz schlecht geworden. Es gibt viele Indizien dafür, dass Russland gezielt Kultur- und Bildungseinrichtungen in der Ukraine angreift. Dafür spricht, dass in den vergangenen Wochen auch Lagerhallen mit Büchern und Druckereien getroffen wurden. Hunderttausende Schulbücher sind kurz vor Schulbeginn verbrannt. In der Gesamtschule Nummer 20, die am Donnerstag getroffen wurde, ist an Präsenzunterricht erstmal nicht zu denken. Lehrerin Natalia Revenko muss die Sechsjährigen übers Internet begrüßen. Aber auch da werde sie ihr Bestes geben, versichert sie. Als der Krieg begonnen hat, hat das zu Stress bei den Kindern geführt. Sie lernen schlechter, ihr Gedächtnis ist schlechter, sie können sich schlechter konzentrieren, sind empfindlicher. Aber wir machen mit ihnen verschiedene Übungen, damit sie lernen, ihre Gefühle zu beherrschen. Und sie lernen. Eine große Herausforderung für die Schulen wird auch der immer häufigere Luftalarm. Denn dann müssen die Lehrerinnen und Lehrer mit den Kindern in den Schutzkeller. Aber auch daran hätten diese sich schon gewöhnt, sagt Natalia.
Zum Schluss schauen wir nochmal in den Nahen Osten, auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. In dem Krieg gilt eigentlich seit mehr als 10 Monaten eine Waffenruhe, aber es gibt trotzdem noch fast täglich israelische Angriffe.
Und auch immer wieder Drohung, dass diese Angriffe noch weiter ausgeweitet werden. Zuletzt ging es dabei um Papierdrachen, die vom Gazastreifen auf israelisches Staatsgebiet rübergeflogen sind. Israelische Politiker ziehen als mögliche Reaktion darauf auch Vertreibungen in Betracht. In den Flüchtlingslagern im Gazastreifen dürfen Kinder jetzt keine Drachen mehr steigen lassen, wie unsere Korrespondentin Julia Lei berichtet.
Yasser al-Nawk und sein Sohn sitzen in einem Flüchtlingslager in Gazastadt. Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters zeigen sie in einer Unterkunft aus Zeltplanen. Vor ihnen liegt auf einem kleinen Tisch ein fast fertiger Spielzeugdrachen. Al-Nawk und sein Sohn haben 3 Holzstäbe so übereinander gelegt, dass ihre Enden ein Sechseck bilden. Über das Holzgestell spannen sie gerade Papier. Der Sohn klopft die Nähte mit einem Stein fest. Sein Vater bastelt noch einen Schweif als Deko aus Transparenzpapier. Wir haben ihn fertig gemacht, aber der Drachen wird nicht von den Kindern geflogen werden, weil wir uns an die Entscheidung halten. Denn wie ihr wisst, würde die Besatzungsmacht sie ins Visier nehmen. Daher bleibt dieser Papierdrachen im Zelt, bis die Entscheidung aufgehoben wird. Al-Nawk gehört zum Vorstand des Flüchtlingslagers. Vor einer Woche haben die Komitees aller Flüchtlingslager in Gaza entschieden, den Kindern das Drachensteigenlassen vorerst zu verbieten, obwohl das Spiel lange Tradition hat und es auch sonst für sie gerade wenig zu tun gibt, wie diese Mutter erzählt. Den Kindern ist es verboten zu spielen oder hinauszugehen. Wenn sie hinausgehen, fallen Bomben. Wenn sie einen Drachen steigen lassen, wird bombardiert. Wenn sie zur Schule gehen, wird bombardiert. Es gibt keinen Fernseher, nichts, kein Handy, kein Tablet, absolut gar nichts. Al-Nawks Sohn nimmt das Verbot gefasst auf, aber im Gazastreifen zirkulieren seit einigen Tagen auch Handyvideos wie dieses, in dem ein kleiner Junge wütend seine Drachen zerreißt. Der Grund für den Ärger ist hochpolitisch. Seit dem vorletzten Wochenende waren mehrere Papierdrachen aus Gaza über die Grenze nach Israel geweht. Keiner davon stellte nach Aussage des Militärs eine Gefahr dar. Trotzdem reagierten Premierminister Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz mit scharfen Drohungen in einem schriftlichen Statement. Sollten die Starts in Richtung Israel nicht umgehend eingestellt werden, wird das Militär verstärkt gezielte Angriffe gegen die Verantwortlichen durchführen und die Bevölkerung aus Gebieten evakuieren, die als Startplätze für Drachen, Drohnen und Ballons genutzt werden. In Israel fassten viele die Drachen als gewollte Provokation auf. Die Hamas ermutige Menschen in Gaza dazu, sie steigen zu lassen, hieß es aus Sicherheitskreisen. Und gerade in den Kibbuzim im Süden Israels, in der Nähe zum Gazastreifen, wecken die Drachen bei vielen Menschen unschöne Erinnerungen. Seit 2018 haben Hamas-Kämpfer immer wieder Drachen und Ballons mit brennbarem Material über die Grenze fliegen lassen. Auch Dani Rahamim fühlt sich durch die Drachen zurückversetzt in die Zeit vor dem 7. Oktober, noch bevor die Terrororganisation den Kibbuz verwüstete, 15 Menschen tötete und 8 gefangen nahm. Er ist Sprecher des Kibbuz Nachal Oz, direkt an der Grenze zum Gazastreifen gelegen. Zuerst haben sie harmlose Drachen losgeschickt, doch dann haben sie gesehen, dass sie über unsere Felder fliegen. Also haben sie einen Brandsatz am Drachenschwanz befestigt. Dadurch brannten unsere Weizenfelder ab, tausende von Dunam verbrannten und nun sehen wir, dass sich das wiederholt. Wir kommen damit nicht klar. Auf der anderen Seite der Grenze, im Gazastreifen, will man von diesem Zusammenhang nichts mehr wissen. Israel schiebe Gründe vor, um den Krieg gegen den Gazastreifen fortzusetzen, heißt es in einem Statement der Terrororganisation Hamas. Tatsächlich greifen die israelischen Streitkräfte dort regelmäßig Ziele an, obwohl seit Oktober vergangenen Jahres eigentlich ein Waffenstillstand gilt. Fast 1300 Menschen sind seither im Gazastreifen getötet worden, darunter auch viele Zivilisten. Bisher hat daran auch ein von US-Präsident Donald Trump eingesetzter Friedensrat wenig ändern können. Für die Kinder in Gaza bleibt somit nur die vage Hoffnung, dass es bald echte Fortschritte gibt und sie ihre Drachen wieder gefahrlos fliegen können.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Janine Artist aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse und bis bald.